At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen, Ihre Exzellenz, Frau Botschafterin Jetski. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute interviewen kann im Rahmen Ihres Antrittsbesuchs hier in Queensland. Wie ist denn Ihr erster Eindruck?
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir uns heute hier unterhalten und die Gelegenheit für mich da ist, auch ein bisschen über mich zu erzählen und mein Verständnis von meinem Amt, das ich ja übernommen habe, letztes Jahr im November. Ja, Queensland ist jetzt der dritte Bundesstaat, den ich sehe, nach Südaustralien und Tasmanien. Und ich kann sagen, jeder ist auf seine Art besonders. Und hier in Queensland bin ich wirklich sehr beeindruckt von der Vielfalt und der Breite der Beziehungen, von den Innovationsthemen, die hier behandelt werden, und aber auch von der langen Tradition der Zusammenarbeit von Deutschen und Australien, denn viele Deutsche sind ja auch hier nach Queensland gekommen, als sie nach Australien eingewandert sind.
Ihre diplomatische Laufbahn umfasst mehrere Länder. Sie waren in Russland, Sie waren in China, nun hier in Australien. Wie haben Ihre Erfahrungen in den verschiedenen Ländern Ihr Verständnis von Diplomatie geprägt und wirken sich jetzt auch auf Ihr Amt hier aus?
Ja, also Sie sprechen es an. Ich habe aber angefangen in den Niederlanden und ich war da die erste Umwelt- und Verkehrsreferentin. Und ich habe da gesehen, wie wichtig das Thema Umwelt ist, wie wichtig auch das Thema Klima ist. Und das zeigt sich jetzt hier, wenn man sieht, wie Australien auch betroffen ist von Naturkatastrophen und wie sehr auch der Klimawandel das Land prägt. Ich war ja im letzten Jahr auch reisende Botschafterin für Deutschland in den Pazifischen Inselstaaten. Und da ist ja wirklich sehr deutlich zu sehen, in Tuvalu zum Beispiel steigt der Meeresspiegel und man fährt auf der Straße und es ist praktisch das Wasser daneben und man sieht, wie wichtig es ist, an Klimadingen etwas zu tun. In China habe ich gesehen, wie stark China verwurzelt ist in seiner Geschichte, wie stark es sich sieht als Reich der Mitte. Das sieht man jetzt auch hier in dem Posten in Australien, dass das Thema China uns bewegt und wie wir uns zu China verhalten und was für ein Verhältnis wir suchen. Also das ist auch etwas, was mich sehr bewegt und wo ich darauf zurückgreifen kann, was ich bisher erlebt habe. Und Russland natürlich war ein Posten, den ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe. Und da habe ich halt auch gesehen, wie wichtig es ist, trotz aller Schwierigkeiten miteinander im Gespräch zu bleiben. Auch und dass die Diplomatie eben der Weg ist, auch mit unangenehmen Situationen und schwierigen Partnern umzugehen. Und das ist ja etwas, was ich hier in Australien auch wieder erlebe. Denn Australien sieht sich ja auch in der Situation, umzugehen mit schwierigen und größeren Partnern.
Ja, wir haben hier China vor der Haustür. Sie haben es angesprochen, den Indo-Pazifik-Raum. Wie kann da die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Australien vielleicht auch helfen, den Indo-Pazifik wirklich wirtschaftlich auch zu stärken?
Ja, man kann sich natürlich fragen, was hat Deutschland mit dem Pazifik zu tun und warum engagieren wir uns da? Da gibt es natürlich die historische Verbindung und auch die historische Verpflichtung, die wir haben als ehemalige Kolonialmacht, wenn auch für eine kurze Zeit, nicht mehr als 15 Jahre oder so. Wir sehen hier den indopazifischen Raum und vor allen Dingen die pazifischen Inselstaaten als wichtig für uns an, für unsere Stabilität, denn wir sind eine Exportnation und viele der Handelsströme laufen eben gerade durch diese Richtung. Deshalb sind wir sehr an Stabilität interessiert. Wir gemeinsam mit Australien ein Wertepartner, den wir haben, möchten, dass auch die Region stabil bleibt, dass die pazifischen Inselstaaten eine Wahlmöglichkeit haben, dass sie nicht nur sich an Länder orientieren, die ihnen jetzt schnelle Angebote machen, attraktive Angebote machen, sondern dass sie eben auch die Möglichkeit haben zu wählen. Das hören wir von den pazifischen Inselstaaten, dass sie das sehr schätzen. Sie wollen auch diverse Beziehungen haben. Australien schätzt, glaube ich, dass Deutschland auch zeigt, dass wir als europäisches Land im Pazifik interessiert sind und dass wir auch zum Beispiel eine Botschaft eröffnet haben in Suva in Fiji letztes Jahr im August. Also das ist die erste Botschaft, die wir im pazifischen Raum haben und ich glaube, dieses Signal, dass wir interessiert sind, das wurde sehr gut aufgenommen.
Das heißt, als Botschafterin in Australien ist man natürlich nicht nur mit deutsch-australischen Themen beschäftigt. Die geopolitischen Spannungen auf der Welt betreffen eben auch unseren Kontinent hier unten.
Wir haben es eben auf die pazifischen Inselstaaten bezogen, aber man kann auch weitergehen. Man kann über den Indo-Pazifik insgesamt im pazifischen Raum sprechen. Die Sicherheit liegt uns am Herzen. Deshalb hat die Bundesregierung ja auch Leitlinien zum Indo-Pazifik veröffentlicht vor einigen Jahren, die eben ganz klar sagen, hier diese Region ist wichtig für uns, politisch, wirtschaftlich und auch sicherheitspolitisch. Deshalb hat Deutschland ja auch, nimmt teil an militärischen Übungen. Ich war gerade vor einigen Tagen in Darwin im Norden, Northern Territories bei Pitch Black, wo wir mit 6 Eurofightern und 200 Soldatinnen und Soldaten teilgenommen haben an Manövern von insgesamt, ich glaube, 20 Ländern. Und das war schon beeindruckend zu sehen, wenn man dann die Maschinen hereinkommen sieht, die dann aus Japan 8 Stunden geflogen sind und man dann die Piloten sieht, dann ist man schon beeindruckt und stellt sich vor, ich bin nicht ganz ohrfrei von Flugangst. Ich müsste da stundenlang ganz allein in einem Stahlvogel sitzen und dann heil ankommen. Also das sind schon auch besondere Momente.
Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir da gesehen, wie auch einer in der Luft betankt wurde.
Er hat mir erzählt, sie wurden, glaube ich, 5-mal betankt und das ist nicht trivial, weil da muss man da an einen bestimmten Stutzen ranfliegen und das tausende von Metern über der Erde. Ja, es hat mich beeindruckt.
Gab es in der gesamten Laufbahn für Sie einen Moment, wo Sie gesagt haben, Diplomatie ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist die Berufung für mich?
Ja, ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Thema Migration auch schon etwas ist, was über Jahre meinen Werdegang beeinflusst hat. Eigentlich durch Zufall, dadurch, dass ich diesen Posten übernommen habe, Zuständigkeit für europäische Migrationspolitik im Auswärtigen Amt. Und ich bin öfter auch dann in die Länder gereist, wo man besonders stark sieht, wie komplex und schwierig das Thema ist. Ich erinnere, dass ich auch in Niamey war, in Niger. Und wenn Sie dann in so Aufnahmezentren kommen und die jungen Menschen sehen, die jungen Männer vor allen Dingen, die teilweise nach tagelangen Reisen versuchen, durch die Wüste zu kommen und nach Europa zu kommen, es gescheitert sind und zurückkommen, wie sehr das diese jungen Menschen betrifft, wie belastet sie sind, wie die Hoffnungen ganzer Familien auf ihnen ruhen. Das bewegt einen schon. Und wenn man gleichzeitig weiß, dass es eben auch nicht die Lösung sein kann, dass die Probleme dann in Europa durch irreguläre Migration gelöst werden. Also das sind dann schon Dinge, wo man denkt, ja, wie kannst du vielleicht auf deinem Posten, auf dem kleinen Bereich, wo du bist, etwas bewegen und dann natürlich kleine Schritte machen. In der Europäischen Union ist man dann in Arbeitsgruppen und versucht dann, bestimmte Regeln festzulegen, die das Ganze eben menschlicher machen, aber trotzdem die Sicherheitsinteressen wahren. Das war also ja für mich bestimmend für meine Karriere.
Die Migrationspolitik in Australien ist ja sehr, sehr streng und in Deutschland wird ja auch gerade über Verschärfungen nachgedacht. Wie ist da Ihr Standpunkt dazu? Können die Länder da voneinander was lernen, aber es gleichzeitig auch noch human gestalten?
Ich glaube, dass Australien sehr, sehr gut darin ist, auch gezielte Migration anzuziehen, also Fachkräfte zu gewinnen, hat eine sehr interessante Methode mit dem Work and Travel, junge Menschen hier für eine gewisse Zeit ins Land zu lassen. Und einige von denen bleiben ja dann auch länger im Land. Also da ist es sicherlich etwas, was für Deutschland auch interessant ist, denn auch Deutschland will ja vermehrt Fachkräfte anwerben. Nun muss man sehen, dass die Situation in einer Insel, auch wenn die Insel ein Kontinent ist, sehr, sehr groß ist, aber doch anders ist als in Zentraleuropa, wo Deutschland 9 direkte Nachbarstaaten hat. Insofern stellt sich die Situation in Europa auch anders dar. Aber ich glaube, wichtig ist, und das gibt es auch, glaube ich, den Konsens, dass Migration kein Problem ist, das man löst, sondern eine Herausforderung, die man managen muss, und zwar langfristig. Und da gibt es eben diesen Gesamtansatz, den die EU gewählt hat, die also konsequent die irreguläre Migration bekämpft, aber die auch gleichzeitig Möglichkeiten schafft der regulären Migration und die auch dafür sorgt, dass in den Herkunftsländern, dass da auch Chancen für die Menschen bestehen, dass sie das Land nicht verlassen müssen. Denn im Grunde, im Wesentlichen möchten Menschen ja auch eigentlich da bleiben, wo sie geboren sind und wo ihre Familien sind. Also ich denke, dass dieser integrale Ansatz und die Langfristigkeit der Aufgabe etwas ist, wo, glaube ich, Deutschland und Australien im Grundsatz übereinstimmen, wenn auch die Lösungen dann im Einzelnen anders sind. Und natürlich sehen wir auch die Herausforderung, wie man eben mit Flüchtlingen, Asylanten umgeht.
Lassen Sie uns abschließend nochmal auf ein leichteres Thema eingehen. Die German Week findet hier in Brisbane und auch in Adelaide und in Canberra statt. Hier in Brisbane hat die German Week ihren Ursprung durch unser fabelhaftes Konsulat hier organisiert. Welcher Aspekt der deutschen Kultur liegt Ihnen am Herzen? Und welche Teile von der australischen Kultur würden Sie vielleicht gerne manchmal mit nach Deutschland nehmen?
Was uns natürlich hier sehr begeistert oder was mir auffällt, ist in der Zeit, in der ich in Australien bin, dass doch eine sehr große Resilienz hier in Australien vorhanden ist. Wenn man sieht, dieses Land ist sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt, sei es extreme Wetter, sei es Brände, sei es Überschwemmungen. Allein in meiner Zeit, ich glaube, hier gerade in Queensland waren mehrere Überschwemmungen. Es ist doch sehr beeindruckend, wie die Menschen einander helfen, wie diese Communities zusammenhalten und wie die Einzelnen dann doch, selbst wenn sie vor ihren Häusern stehen, wo man denkt, oh Gott, die armen Leute, dann doch Zuversicht haben und sagt, wir schaffen das, wir machen das, wir bauen das wieder auf. Also das ist etwas, was mich hier dann doch beeindruckt hat. Was die kulturellen Dinge angeht, wonach Sie gefragt haben, ist es mir natürlich auch ein Anliegen, die deutsche Sprache hier in Australien zu erhalten, zu fördern und auch eben zu sehen, dass gerade Kinder Deutsch lernen und dass die Sprache auch an den Universitäten weiter gelehrt wird. Das ist auch ein großes Anliegen. Und ansonsten ist mir, Sie haben jetzt nach Australien gefragt, ich habe auch noch mal ein bisschen, denke natürlich auch an die pazifischen Inseln, da geht es auch in beiden Fällen um Rückgabe von Kulturgütern. Wir hatten jetzt auch anlässlich des Besuchs der Ministerin Baerbock, die ja hier war und auch lange auch wahrgenommen wurde von Ministerin Wong in Adelaide, die schöne Situation, dass wir 4 Gegenstände übergeben konnten aus dem Museum in Leipzig an die Kaurna People, den Stamm, und dass die erste Rückgabe aus Kontinentaleuropa war. Also das ein bisschen zu ermöglichen, dass Gegenstände dann im Einvernehmen des Museums in Deutschland mit der Gruppe, mit den Aboriginals hier zurückgeführt werden, dorthin, wo sie hingehören, das ist mir wichtig. Und das versuchen wir auf den Inseln zu machen. Also es ist eine wundervolle Aufgabe, die ich da übernommen habe. Und das ist natürlich auch sehr berührend, wenn man sieht, wie wertvoll Gegenstände wie ein Fischernetz, dass wenn man es im Museum sieht, sich denkt, naja, okay, ein Fischernetz. Aber wenn man sieht, wie liebevoll die Menschen hier damit umgehen, es empfangen auf Eukalyptusblättern, Betten, das ist schon sehr bewegend. Und das freut mich sehr. Und da will ich auch versuchen, das weiter zu erleichtern.
Meine letzte Frage zum Abschluss von Ihrer Zeit hier in Queensland, die letzten Tage. Ich weiß, Sie hatten sehr, sehr viele Termine. Was sind so die wichtigsten 3 Punkte, die Sie jetzt wieder mit nach Canberra nehmen?
Dass also Queensland doch sich entwickelt hat von einem Agrarland zu einem Innovationsstandort mit wirklich beeindruckenden Universitäten. Das ist ein erster Punkt war das. Zweiter Punkt, dass das Great Barrier Reef wirklich great ist, dass es 2000 Kilometer lang ist und dass sein Schutz wichtig ist, aber auch eben Tourismus und Landnutzung mit berücksichtigen soll. Und was ich noch toll fand, ist, wir standen da in dem Hochhaus von der Regierung und dann habe ich auf die andere Seite des Flusses gesehen und habe diesen Beach in der Stadt gesehen, wo die Leute auch am Sandstrand liegen können. Das hat mich doch sehr beeindruckt und da habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, gehe ich da hin und lege mich da auch hin.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Ich danke Ihnen herzlich für die Gelegenheit zu sprechen und ein bisschen was zu erzählen. Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.